Jesus, danke dafür, dass du dieser Gott bist, der uns ganz nahe kommt. Und auch heute Morgen wollen wir unser Herz öffnen dafür, weil wir dich brauchen und weil wir glauben, dass du Worte hast, die echt Leben freisetzen. Amen.
Amen.
Ihr Lieben, guten Morgen. Wir haben einen großartigen Morgen, einen großartigen Tag vor uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich bei diesem Wetter rausgucke, dann denke ich, es ist Sonntag. Ich fühle jeden Tag wie Sonntag. Nur ich bin nicht immer in der Kirche, aber sonst ist das echt eine tolle Geschichte. Heute Morgen geht es mir um einen Gedanken, der mich schon ganz lange bewegt. Und zwar habe ich irgendwann mal gegoogelt und ich habe festgestellt, dass Leute mit Selbsthilfe-Ratgebern über 11 Milliarden Dollar Umsatz machen. Und ich dachte, wow, da gibt es dann Ratgeber, wie pumpe ich mein Auto auf oder weiß ich, wie kriege ich meine Ehe in 7 Schritten geregelt? Oder wie werde ich zum Finanzgenie mit 11 Schritten? Brauche schon ein bisschen länger. Oder wie werde ich glücklich mit 3 Schritten? Und ich lese das immer und denke mir, also wenn eins von diesen Büchern funktionieren würde, dann bräuchte man nicht 11 Milliarden Umsatz. Ja? Ganz offensichtlich scheint keins von diesen Büchern zu funktionieren, sonst bräuchte man die anderen nicht schreiben. Und meine Frage, der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja die Sehnsucht des Menschen zu sagen, ich stehe in meinem Leben auf einer bestimmten Stufe, aber ich würde mir wünschen, ich könnte mein Leben irgendwie noch ein bisschen schöner hinkriegen. Und das ist ja völlig legitim. Ich glaube, das geht jedem von uns so, oder? Weiß nicht genau, als ihr in eure Wohnung eingezogen habt, habt ihr gesagt, ey, kein Teppich, nicht so schlimm. Kein Tisch, auch nicht so schlimm. Halleluja, Hauptsache 4 Wände. Nein, sondern jedem wird irgendwann klar, das ist cool, dass man überhaupt eine Wohnung hat, aber dann versuchen wir das, was da ist, irgendwie noch schöner zu machen. Die meisten Leute probieren das ab einem gewissen Alter auch mit ihrem Äußeren, das klappt bei nicht allen, aber immerhin, so, wir versuchen uns Mühe zu geben, dass das, was da ist, irgendwie positiv verändert wird. Und das ist, glaube ich, ganz normal. Das steckt in uns drinne. Und ich staune über Menschen, wie die zu Veränderungsprozessen kommen. Und ehrlicherweise bei den Dingen, die sowieso in unserem Horizont, in unserer Favorite-Kiste liegen, die wir gerne machen, klar, die verändern wir von alleine. Aber was ist mit den Bereichen, die schwierig sind? Da bräuchten wir Veränderung und da fällt es uns halt elend schwer. Und manchmal braucht es da so einen Anstoß, so einen Moment, der uns in Bewegung bringt. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und dann bin ich auf die Recherche gegangen und habe gedacht, wie haben Leute Umstände, die sie nicht mochten, wie haben sie die verändert? Was war der Anstoß? Was ist der Moment? Was bringt die Leute dazu, dass es klickt? Ich habe einen Mann gefunden, der gefällt mir, ein Tierarzt. Sein Name war John Boyd Dunlap. Dieser Mann hatte einen Sohn und dieser Sohn fuhr mit seinem Dreirad immer vor seinem Fenster auf dem Hofpflaster hin und her. Und damals gab es nur Eisenräder. Und jetzt versucht ihr vorzustellen, da fährt einer mit seinem Dreirad auf Kopfsteinpflaster mit Eisenrädern immer hoch und runter und ist total begeistert, dass es funktioniert. Und du musst da drin arbeiten. Der Vater ist schier wahnsinnig geworden. Durch das Quietschen und durch das Kreischen und Schleifen und was auch immer für Nebengeräusche da waren. Und irgendwann hat er sich überlegt, entweder erwürge ich den Sohn oder hau dieses Dreirad zu Klump oder irgendwas muss ich machen. Und er kam auf den schlauen Gedanken und dachte sich, es gibt noch keine Lösung, aber es muss eine Lösung geben. Und so ist er viele Wochen und irgendwann läuft er durch seinen Garten und sieht den Gartenschlauch. Und kommt auf die Idee, wenn ich es schaffen würde, diesen komischen Gummischlauch um diese Eisenräder zu bringen, dann würden die abgefedert sein, das Gequietsche hört auf. Er kam auf die Idee, schnitt was ab, hat das unter Feuer zugemacht, die eine Seite, die andere Seite, um den Ring irgendwie drumherum geschmolzen. Und dann dachte er sich, das ist cool und ließ den Jungen damit fahren. Und die Idee vom Fahrradschlauch war geboren. Dunlap-Reifen gibt es bis heute. Und ich las das und dachte, coole Nummer. Was brauchte es? Es brauchte den Schmerzpegel, stimmt's? Der Schmerzpegel führte dazu, dass er anfing zu überlegen, was ist hier das Problem und was muss ich tun? Und irgendwann kam der dritte Schritt, dass, wenn er lange genug nachgedacht hatte, er für sich entdeckte, so müsste die Lösung aussehen, und dann wurde der Gartenschlauch zerschnitten. Sehr coole Nummer. Zweite Dame, die mich beeindruckt hat, heißt Mary Anderson. Mary Anderson ist eigentlich Stenotypistin. Also das waren so Leute, die haben versucht, irgendwelche Reden mitzuschreiben. Heute gibt es dafür irgendein Aufnahmegerät. Damals brauchte man noch Menschen. Und diese Frau fährt eines Morgens im Dezember im Schneesturm mit dem Taxi. Und der Schneesturm ist so heftig, dass der Taxifahrer permanent an jeder Ampel aussteigt und mit irgendwie Besen und irgendeinem Kratzer ständig die Scheibe frei machen muss. Und sie guckt sich das an und denkt, was ist das denn für eine blöde Kiste? Wieso gibt's nicht irgendwas am Auto, was irgendwie die Scheibe sauber machen könnte? Und diese Dame, von diesem Erlebnis beeindruckt, geht nach Hause und braucht ein halbes Jahr. Die Frau hat null technische Ausführung, aber sie kommt auf den cleveren Gedanken, man müsste irgendwie einen Apparat erfinden, den man irgendwie in dieses Auto reinkriegt, der die Scheibe sauber kriegen würde. Und 1913 meldet sie das Patent für einen Scheibenwischer an. Clever. Jetzt denkst du dir, warum erzählt er das? Weil ich möchte, dass du diese drei Punkte heute Morgen verstehst. Damit Veränderung in unserem Leben vollzogen werden kann, braucht es genau diese drei Dinge. Es braucht den Moment, wo du aufwachst und sagst, ey, irgendwas müssen wir ändern. Dann braucht es den zweiten Moment, wo du hinguckst und sagst, das ist, was ich verändern will. Und dann braucht es den Moment, wo du es anpackst. Drei Buchstaben. Und wenn du die zusammensetzt, heißt das Aha. Und es war kein geringer als ein deutscher, großartiger Psychologe, der den sogenannten Aha-Effekt entdeckt hat. Hast du gewusst, ja? Bühler hieß der Mann. Und er sagt, ein Aha-Effekt ist die schlagartige Erkenntnis eines bisher unbekannten Sinneszusammenhangs, der dir eine Lösung aufzeigt. Schöner Satz. Plötzlich kriegst du eine Erkenntnis und weißt, das muss ich machen. Und dann setzt du dich in Bewegung und staunst, dass du ein Ergebnis hinkriegst. Ein Ergebnis, das du über viele Jahre vielleicht nie verstanden hast, aber mit Mal hast du die zwingende Erleuchtung. Und ich dachte, das ist doch mal ein cooler Gedanke. Und ich habe überlegt, ob nicht Gott solche Gottmomente auch in dein Leben reinlegen will, um dir zu helfen, Veränderung freizusetzen. Ich glaube, dass wenn irgendeiner daran interessiert ist, dass unser Leben wirklich gut läuft, dann ist es Gott. Wenn es irgendwen gibt, der sich Gedanken macht, wie wir in die Fülle unserer Bestimmung reinkommen, dann ist es Gott. Und ich habe angefangen, in mein Leben hineinzugucken, ob es sogenannte Aha-Effekte in meinem Leben gab, und ich staune über, wie viele ich da erlebt habe. Und wenn du heute Morgen hier bist, dann wünsche ich dir, dass du mindestens einen Aha-Effekt hast, wo Gott dir sagt, ich glaube daran, dass in deinem Leben viel mehr Fülle möglich ist, als du bisher lebst. Und ich habe einen Text gefunden, der, finde ich, klassisch ist. Jeder von euch kennt ihn, jeder von euch hat ihn schon sicher ein paar Mal gehört. Wenn du in der Kirche zu Hause bist, dann hast du den Text sicher schon mindestens 10 Mal gehört. Das ist die Story vom verlorenen Sohn. Für alle Nicht-Insider, es gibt einen Papa, der eine Menge Besitz hat. So erzählt Jesus das in Lukas 15 in dieser Geschichte. Und einer der Söhne, der will von zu Hause raus, dem ist das zu eng. Und er sagt zum Vater, Vater, bring dein Geld vorbei, das, was ich eigentlich erben sollte. Ich will das nehmen, ich ziehe in die Welt, ich baue mir mein eigenes Leben auf. Und er nimmt das Geld und geht in die sogenannte große weite Welt und haut das Geld raus, wo es immer geht, und lebt und freut sich des Lebens, bis er an den Punkt kommt, wo er merkt, dass die Habe aufgebraucht ist. Und ab diesem Punkt lese ich uns den Text aus dem biblischen Gleichnis. Lukas 15, Abvers 14. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes, und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kommt das erste A. Hör genau zu. Jetzt kam er zur Besinnung. Das ist dieser Moment, wo wir aufwachen und plötzlich merken, irgendwas läuft doch nicht wirklich rund. Das war doch nicht, was ich mir im Leben erträumt habe. Irgendwas geht doch hier schief. Und es braucht diesen Moment des Aufwachens. Mir gefällt der. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin nicht wert, dein Sohn genannt zu werden, aber mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. Das ist der zweite Punkt. Nachdem wir aufgewacht sind, festzustellen, das Problem liegt nicht an irgendwem, sondern ehrlicherweise liegt das Problem bei mir. Das ist der zweite Punkt, den wir brauchen, stimmt's im Leben? Wenn du irgendwas verändern willst, muss dieser Punkt irgendwann erreicht sein, wo du entdeckst, also wenn ich irgendwas hier verändern will, muss ich bei mir anfangen. Coole Erkenntnis, stimmt's? Braucht manchmal lange, bis wir da hinkommen, aber das ist die Erkenntnis, die uns hilft. Und jetzt kommt das dritte, Vers 20. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Das ist der dritte Punkt, der immer kommen muss. Leute, aufwachen ist super. Selbsterkenntnis ist auch super. Aber wenn wir uns dann nicht auf den Weg machen, um die Lösung freizusetzen, nützen dir ehrlicherweise die ersten Punkte gar nichts. Nur irgendwas zu erkennen, sich selber zu reflektieren, ohne was zu tun, ist dummes Zeug. Stimmt's? Also ich hatte relativ oft schon in meinem Leben die Erkenntnis, ich sollte mein Büro aufräumen. Wirklich. Da hat das Büro zu mir gesprochen. Und die typische Analyse war klar. Ich war der Dussel, der es so verwüstet hat. Die Erkenntnis und die ehrliche Bestandsaufnahme waren nicht das Problem. Was war das Problem? Ich habe gebetet, dass der Heiland ein paar Engel vorbeischickt. Aber das hat nicht geklappt. Ich hatte die Hoffnung, dass irgendeiner in der Gemeinde prophetisch vom Geist geleitet wird, bei uns klingelt und sagt, ich habe vom Herrn, ich soll dein Büro aufräumen. Aber bei uns in der Gemeinde sind die nicht charismatisch genug. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Mein Büro sieht immer noch komisch aus. Und wisst ihr, was die ganz tiefe Erkenntnis ist, die ich irgendwann gewonnen habe? Wenn ich will, dass sich in meinem Leben irgendwas zum Positiven verändert, wer ist zuständig? Schlag an deine Brust und sag, ich. Und Leute, da hilft das ganze fromme Gesülze wenig. Letztlich sind das immer die Dinge, die Sachen in Bewegung bringen. Und ich will das kurz mit uns skizzieren, weil ich glaube, dass das ein Riesenschlüssel zur Veränderung ist und ich glaube, dass es der Schlüssel ist zur Heilung, zur Befreiung, was immer du an positiver Veränderung in deinem Leben willst. Hier liegt der Schlüssel und ich wünsche dir, dass du dir die nächsten 14 Tage jeden Morgen kurz vor 7 diese Podcast anhörst und sagst, Herr, ich will das begreifen und ich will es nicht nur hören, sondern ich will das so lange hören, bis ich es tue. Ja, ich nehme euch jetzt kein Gelübde ab, aber nimm das in dein Herz. Es fängt mit Vers 17. Da kam er zu sich, aufwachen. Aufwachen hat was damit zu tun, dass man einen Wecker braucht. Wer von euch braucht einen Wecker, um morgens aufzustehen? Ich brauche einen Wecker. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Es gibt so Apps, da gibt es Wecktöne. Habt ihr den schon mal entdeckt? Das müsstet ihr mal durchspielen. Das macht richtig Spaß. Da gibt es Töne, wo ich denke, ey, ich würde sterben, wenn ich den morgens früh höre. Aber, und dann gibt es welche, die sind so nett, da würde ich glatt weiterschlafen, so schön sind die, ja. Und dann gibt es welche, die sind so schrill und so schräg, ey, die könnte ich keine 5 Sekunden hören, da wäre ich raus. Und genau die musst du einstellen, wenn du wach werden willst. Das Dumme an Wecktönen ist, je furchtbarer sie klingen, desto besser sind sie. Und je netter sie sind, desto unwirksamer sind sie. Denk gut drüber nach. Deswegen, wenn Gott in unser Leben hineinspricht, um uns aufzuwecken, muss er meistens Töne gebrauchen, die wir im normalen Leben nicht so gerne hören. Stimmt. Erster Gedanke, der mich berührt hat. Und ich habe darüber nachgedacht, was ist, wenn Gott uns so Wecktöne schickt? Wecktöne können sein, du hast plötzlich ein Erlebnis, das dich wachrüttelt. Hab jetzt am Wochenende einen Mann getroffen, der mit seinem Auto auf der Autobahn fährt, einschläft und gegen die Leitplanke rast. Das Auto überschlägt sich ein paar Mal. Die nachkommenden Autos gehen gerade irgendwie um ihn rum. Auf jeden Fall, das Auto ist total Schaden. Der Mann kommt da irgendwie raus, Feuerwehr zieht ihn da raus. Außer, dass sein linkes Bein gebrochen war, war alles cool. Als er im Krankenhaus liegt, fängt er an nachzudenken, ob er irgendwie mal über den Sinn des Lebens ein bisschen philosophieren sollte. Echter Weckton. Und er war wach. Und er fing an nachzudenken. Und über seinen Nachbar, der ihn dann einlud in diese christliche Veranstaltung, war er plötzlich dabei, über Gott nachzudenken. Manchmal gibt es so Erlebnisse in deinem Leben, die dich richtig rausreißen, die deine ganze Monotonie, deine Routine, deinen Alltag plötzlich völlig auf den Kopf stellen und du dich fragst, was ist denn jetzt passiert? Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Weckton gehört. Stimmt? Wir mögen Wecktöne nicht, aber sie sind eine Riesenhilfe, wenn du verstehst, warum Gott sie in dein Leben reinlässt. Zweiter Punkt kann sein, auch so ein Weckton. Du sitzt plötzlich im Gottesdienst und während du im Gottesdienst sitzt, hörst du der Predigt zu und ein Gedanke packt dich plötzlich und es macht Bang. Du nimmst diesen Gedanken mit und er lässt dich die ganze Woche nicht in Ruhe. Schöne Grüße vom lieben Gott, ein Weckton. Hab mich mit einem Mann unterhalten, fand ich großartig. Ist schon lange fromm, schon lange in der Kirche. Und er sitzt im Gottesdienst und der Pastor predigt zu Pfingsten über den Heiligen Geist und nimmt diese Stelle aus Epheser 5 und er liest diesen Gesamtzusammenhang und der geht so, der fängt so an. Sauft euch nicht voll Weines, welches ein unordentliches Leben nach sich zieht, sondern werdet voll Geistes. Und er sagt, ich höre den ersten Satz. Und es ist ihm wie eine Offenbarung und ihm wird klar, ey, ich habe ein Alkoholproblem. Mein tägliches Bierchen, ohne das komme ich schon gar nicht mehr klar. Und er sagt, es zündet in ihm, wie als wenn mit mal Silvesterknaller angeht. Und dieser eine Satz knallt in sein Herz und er merkt, Gott legt gerade seinen Finger auf eine bestimmte Geschichte. Manchmal bist du im Gottesdienst und es ist ein Satz, der dich trifft. Aber wenn er dich trifft, schöne Grüße vom lieben Gott. Er versucht gerade was zu wecken. Es gibt manchmal Gespräche, die du mit Leuten hast. Und während du mit ihnen redest, alles ist cool. Mit einem Mal sagen die einen Satz und der trifft dich bis ins Mark. Und du überlegst dir, kündige ich ihm die Freundschaft oder probiert Gott da gerade zu mir zu reden? Ich war ganz frisch als Christ unterwegs. Ganz jung. Und mein Lehrer rief meine Mutter an, um mit ihr darüber zu reden, dass der Sohn auf keinen Fall ins Kloster gehen soll. Der hatte nicht verstanden, dass ich auf ein theologisches Seminar wollte. Für ihn war das gleich, der wird Mönch, der wird irgendwie komisch. Und er rief meine Mutter an, weil er sich Sorgen um meine Seele machte. Cooler Lehrer. Und hat ihr ins Gewissen geredet, dass der Sohn auf keinen Fall ins Kloster gehen darf, ja, oder was immer er da religiöses, komisches machen soll. Und meine Mutter, eine total zarte, bescheidene, wirklich scheue Dame eigentlich, mitten im Telefonat sagt sie zu ihm, sie sprach ihn mit Namen an und sagte, sie müssen auf ihre Seele aufpassen, weil der Feind ihrer Seele versucht, ihre Ehe auseinanderzubringen. Sie kannte den Mann gar nicht. Aber sie sagte das, weil sie einen prophetischen Eindruck von Gott in ihrem Herzen hatte und brachte das im Telefonat rüber. Was niemand wusste außer ihm, war, dass er gerade in einem Ehebruchsverhältnis mit einem Mädel aus dem technischen Gymnasium lebte. Meine Mutter sprach den Punkt an und der Mann wusste, da gibt es eine Baustelle bei mir, die ich anpacken soll. Hat er nicht gemacht. Die Ehe flog auseinander. 18 Jahre später hatten wir ein Klassentreffen und er war da. Und er kam zu mir und sagt: Herr Brandner, können Sie sich noch erinnern? Ich habe mit Ihrer Frau Mutter damals telefoniert. Und wie aus heiterem Himmel hat die zu mir gesagt, ich muss auf meine Ehe aufpassen, dass da was schief läuft. Und die konnte das gar nicht wissen. Und sie hatte recht. Und ich habe nicht gehört. Manchmal gibt es so Momente, wo Gott in dein Leben reinspricht und du klar merkst, das war nicht von Menschen, sondern da versucht Gott gerade, mir einen Gedanken klar zu machen. Klug bist du, wenn du drauf hörst. Ich habe einen Gedanken, den ich dir mitgeben will in diesem Bereich. Wenn Gott so einen Weckruf in dein Leben legt, schieb ihn nicht zur Seite, weil dann hat es eine Dringlichkeit. Wenn der Wecker klingelt, hat es eine Dringlichkeit, dass man aufsteht. Und ich habe einen netten Vergleich gehört, den Satz habe ich sofort verstanden. Und der Mann hat gesagt, eine volle Windel zwingt zum Handeln. Habe ich sofort begriffen. Leute, wenn die Windel voll ist, das hat jeder, der mal Kinder hatte, weiß, was er tun muss. Da hilft es nicht, noch eine zweite und eine dritte Windel drüber zu kleben, sondern du weißt genau, wenn der Punkt erreicht ist, dann ist das echt beschissen. Ja, aber dann muss man was machen. Dann muss man was machen. Und dann ist es ein Weckruf und du als Papa oder Mama weißt, hey, jetzt muss ich unbedingt was machen. Und wenn du so eine Situation in deinem Leben hast, dann sei weise und entdecke, hey, hier versucht Gott mir gerade was klar zu machen. Und es hilft jetzt nicht, den Wecker totzuschlagen. Es hilft auch nicht, sich dreimal umzudrehen, sondern tatsächlich ist jetzt der Moment, wo so ein Punkt an innerer Verzweiflung hochkommt, wo ich merke, jetzt oder nie. Und dann ist es klasse, wenn wir ehrlich sind. Das ist übrigens auch der Moment, wo wir anfangen, über Gott nachzudenken. Und dann gibt es immer so zwei Varianten, die habe ich so erlebt. Die eine Variante ist, du sagst, ey Gott, wieso lässt du das in meinem Leben zu? Dann kriegt Gott die Schuld. Oder der andere ist, dass du sagst, Gott, du hast recht. Ich habe schon lange gewusst, dass ich da was machen muss. Der zweite Weg ist echt der bessere, weil der führt dazu, dass wir was anpacken. Und hier in unserem Fall gefällt mir das. Während der Bursche sich auf diesem Feld bewegt und Schweineärsche anguckt, das ist ja auch eine tolle Lebensperspektive, oder? Und in diesem, ich weiß nicht genau, also Kuhstall finde ich noch erträglich, aber wenn du in so einem Schweinestall mal gewesen bist eine Weile, ja, und du denkst, das ist meine Lebensperspektive für die nächsten 20 Jahre. Da kommt der zu sich und merkt, das kann doch nicht meine Bestimmung sein. Das gibt es doch gar nicht. Davon habe ich doch nicht geträumt in meinem ganzen Leben. Und er merkt, er ist mit sich alleine, er ist mit der Situation völlig überfordert. Und herzlichen Glückwunsch, wenn du in so einer Situation bist. Das hilft zum Nachdenken. Und Gott in seiner unglaublichen Gnade weiß, dass wir solche Momente brauchen, wo wir uns plötzlich ganz alleine fühlen, auf uns selber zurückgeworfen werden und mitkriegen, eigentlich sind wir in einer Situation, wo wir echt Hilfe brauchen. Sag mal innerlich Halleluja, wenn du an so einem Punkt bist und sagst, das muss ein Punkt sein, wo Gott mir begegnen möchte. Die meisten Leute verstehen das nicht, sondern die rebellieren und sind sauer und sagen, Gott, wieso, wie, Herr, immer wenn Gott dich wach macht, macht er das deshalb, weil er dir zeigen möchte, dass er eine viel bessere Perspektive hat, als die, in der du gerade bist. Er hat mehr als Schweinepferch für dich vorbereitet. Wäre eine gute Stelle, um Amen zu sagen. Ja, ich glaube, dass Gott mehr hat als Schweineärsche. Halleluja. Also in Schinkenform mag ich die wieder. Der zweite Schritt, das H, das wir hier sehen, steht in Vers 18. Er guckt hin. Und er wird ehrlich mit sich selber. Ich finde, das ist so für mich die größte Herausforderung, weil ich bin ein totaler Verdrängungstechniker. Gibt es Verdrängungstechniker unter uns? Ich bin großartig darin. Wirklich, ich kann Sachen schönreden, da wusstest du gar nicht, dass da Farbe drauf ist. Aber der Punkt ist, dass Veränderung immer nur dann eintritt, wenn wir entdecken, dass wir gemeint sind. Es gibt so einen afrikanischen Traditional, so ein Lied, da heißt es immer im Refrain, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer.
Und dann zählt er alle möglichen Leute auf. Aber am Ende kommt der Refrain immer und er sagt, hey, es ist nicht der Pastor, es ist nicht der Diakon, es ist nicht meine Mutter, nicht mein Vater, niemand. Gott, ich bin derjenige, der es braucht. Und das ist der Schlüssel, wenn Dinge sich verändern wollen. Dass wir zu diesem erstaunlichen Punkt kommen, wo wir merken, hey, es geht um mich. Und Gott will an mir was ändern. Und es reicht nicht aus, einfach immer nur Bedauernsbekundungen von sich zu geben, sondern es muss diesen Punkt geben der Reue. Wisst ihr, wo der Unterschied liegt zwischen Bedauern und Reue? Bedauern, das ist, was die Politiker machen, die immer bedauern, wenn irgendwas rausgekommen ist. Stimmt's? Oh, das tut mir so leid. Also ich kenne das. Wisst ihr, wann ich immer Sachen bedauert habe? Immer wenn sie mich erwischt haben, dann hat es mir immer so leid getan. In der Schule weiß ich noch, wie ich zum Direktor musste und die haben mich beim Pausenhof erwischt, wie ich geraucht habe. Und oh, ich bin in mir zerflossen. Ich habe es so bedauert, dass sie mich erwischt haben, wirklich. Aber ehrlicherweise ändert das gar nichts in unserem Leben. Ich habe ein Buch gefunden, das finde ich großartig. Das heißt Die Kunst der zur Schau gestellten Zerknirschung. Ich finde das super, das Buch. Das so ein bisschen diese ganzen Politikerkisten aufarbeitet. Leute, nach außen zur Schau gestellte Zerknirschung hilft niemandem. Es ändert gar nichts. Sondern es muss diesen Punkt der Reue geben, wo ich entdecke, Mann, an dieser Misere bin ich schuld. Und das Einzige, was hilft, ist tatsächlich zu sagen, ich will daran arbeiten, dass es sich ändert. Und ich wünsche mir das bei mir selber, dass ich anfange, diesen Punkt viel, viel stärker zu sehen, dass ich nicht so ein Verdrängungstechniker bin. Kennt ihr Verdrängungstechniker? Das sind Typen, die alles schönreden können. So ein typischer Satz ist, ja, muss nicht mit mir drüber reden, habe ich schon verstanden. Ja, aber nur weil du es verstanden hast, ändert das gar nichts. Sondern du musst tatsächlich anpacken und dann sehen, was muss ich ändern. Entschuldigungen finden ist auch eine coole Nummer, Sachen zu verdrängen. Ja, weißt du, das liegt daran, ich bin noch so jung und unerfahren. Ja, mach ja sein. Aber trotzdem warst du's, der den Böller in den Auspuff beim Nachbarauto gesteckt hat. Stimmt's? Der Punkt ist, wir können uns mit allem Möglichen rausreden, aber ehrlicherweise findet Veränderung statt, wenn ich entdecke, ich bin dafür zuständig. Schuld und Verantwortung weiterschieben ist auch cool, das konnten Adam und Eva schon. Habt ihr das gelesen? Ich mag das. Adam sagt zu Gott, die Frau, die du mir gegeben hast. Ja, das finde ich, das ist die beste Aussage, die ich je gehört habe. Ja, Gott, du hast die Schuld, du hast mir die Frau gegeben. Ist cool. Ja, manchmal sind wir tatsächlich nicht weiter als Adam und Eva. Höre ich manchmal in so Ehegesprächen, ja.
Ich weiß auch nicht, warum diese Frau zu mir gekommen ist. Keine Ahnung, irgendwie hat der Standesbeamte sie mir aufs Auge gedrückt, ich konnte nicht anders.
Blödschwätzer. Ausgesucht hast du dir selber, jetzt guck auch, wie du klarkommst. Nein, auch da gibt's Hilfe vom Herrn, aber versteht ihr, wir können immer für alles irgendwie eine blöde Ausrede finden. Ja? Nein, am Ende ist der Punkt, der uns wirklich zur Veränderung führt, der, dass wir entdecken, wir sind zuständig. Und sagen, hey Gott, es hilft alles nichts. Ich hab versucht, mir vorzustellen, wie der junge Kerl sich rausgeredet hat. Der hätte sagen können, ja, mein Vater hätte mir das Geld gar nicht geben dürfen. Der hatte die Schuld. Hätte er mir das Geld nicht gegeben, wäre ich gar nicht in die Misere gekommen. Stimmt's? Cool, oder? Ja, meine Freunde, diese hinterlistigen Burschen, ja, die hätten mir das Geld gar nicht abnehmen dürfen. Oder wer auch immer. Dieser Schweinebesitzer, wieso züchtet er nicht Gänse? Kennst du das? Wir finden für alles irgendeine Entschuldigung. Und immer hat irgendwer Schuld. Ja? Hätte meine Mutter mir niemals Schlagzeugsticks gekauft, würde die Gemeinde nicht so leiden. Ja? Halleluja. Aber wir lieben Jonas und wir sind total fröhlich. Nein, aber kennt ihr das? Wir finden für alles irgendwas Blödes. Aber der Punkt ist, wenn du Veränderung willst, musst du bei dir anfangen. Ich nehme Verantwortung für mein Leben. Und er sagt diesen Satz, ich habe gesündigt. Bei mir liegt die Verantwortung. Und dann kommt der dritte Schritt. Und den dritten finde ich fast noch am herausforderndsten. Du kannst Dinge sehen, du kannst Dinge analysieren, aber du musst sie auch anpacken, wenn du sie verändern willst. Und er geht hin.
Ich liebe das so. Da machte er sich auf den Weg. Ich liebe diesen Satz so. Er macht sich auf den Weg. Ist großartig. Ich habe ein paar Studien gelesen. Eine davon sagt, dass 90% aller Bypass-Patienten nach der Operation nichts an ihrem Lebensstil verändern. Bypass hat eine Herz, ist eine Herzkiste. Das Herz funktioniert nicht, man bekommt einen Bypass. Und alle Leute wüssten eigentlich, jetzt müssen sie ihre Ernährung umstellen, Bewegungsapparat umstellen, gucken, dass der Stress abgebaut und so weiter. Und die Statistik sagt, 90% ändern nach der Operation nichts. Leben einfach genauso weiter wie vorher und wussten, dass der Lebensstil sie genau dahin gebracht hat. Niemand, 90%, ey, das ist fast niemand, der was verändert. Und ich dachte, jetzt bin ich gespannt auf die Analyse. Warum machen die Leute das nicht? Die Antwort ist cool. Die Antwort der Leute lautet, eigentlich müsste ich was machen, aber so ist der Zustand erträglich, nicht unbedingt gut, aber mit der Einschränkung kann ich leben. Ist es nicht erschreckend? Ich weiß, dass ich nicht wirklich optimal lebe. Ich weiß, dass ich weit unter dem Durchschnitt bin, aber passt schon. Und wir sind mit einem Lebensstil zufrieden, der uns keinen Meter wirklich befriedigt, der uns nicht wirklich nach vorne bringt. Aber wir haben uns auf einen Low-Level-Pegel eingepegelt. Mein Gebetsleben ist nicht richtig toll. Mein geistliches Leben mit Gott ist auch nicht cool. Ich höre ihn auch nicht. Ich bin nicht wirklich ein Segen für meine Ehe. Aber irgendwie einigermaßen kriegen wir es schon geregelt. Wie schade, wenn du so weit anfängst, unter deinen Möglichkeiten zu leben und das dann auch noch normal findest. Ich glaube, nichts ist gefährlicher für unser Leben wie Passivität. Wir lassen die Sache, wie sie läuft, in der Hoffnung, dass es irgendwie schon klappen wird. Bei dem letzten Waldbrand, der in Südkalifornien ist, sind mehr als 30.000 Leute verbrannt. Und wisst ihr, was die Analyse der Polizei war? Man ist dreimal durch sämtliche Gebiete, auf die dieser Waldbrand zulief, durchgefahren und hat den Leuten gesagt, sie sollen ihre Häuser verlassen. Die Leute sind einfach da geblieben in der Hoffnung, dass der Wind dreht und dann schon alles cool ist. Aber der Wind hat eben nicht gedreht. Und dann hatte man eine Menge Holzkohlebriketts nachher. Leute verbrennen, weil sie die Warnung nicht ernst nehmen, weil sie den Weckruf nicht ernst nehmen und weil man am Ende nichts verändern will. Und wundert sich, dass das Ergebnis bleibt, wie es ist. Was ist, wenn Gott schon so oft zu dir geredet hat über bestimmte Dinge? Bring's in Ordnung, ruf an, klär die Beziehung, guck, dass der alte Kram aus deinem Leben rausgeht, klär deine Ehe, klär deine Verhältnisse, mach mit deiner Familie den Punkt klar, guck in deiner Arbeit, dass es ordentlich läuft. Und wir überfahren diese ganzen Wecktöne und wundern uns, dass es am Ende ganz furchtbar scheppert und knallt. Und dann sagen wir, Gott, wieso hast du das zugelassen? Und Gott sagt, nein, ich habe es nicht zugelassen, du hast es zugelassen. Und wir können es nicht Gott in die Schuhe schieben, sondern es ist unsere Verantwortung. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, dass du das hörst. Weil ich glaube, dass Gott dir sagen möchte, ich bin daran interessiert, dass du ein erfülltes, glückliches Leben führst. Aber den Schlüssel, den musst du von deiner Seite reinstecken, um die Tür zu öffnen. Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Als der Junge das versteht und sich auf den Weg macht, kommt ihm wer auf halber Strecke schon mit wehendem Mantel entgegengelaufen? Der Papa. Leute, Gott hat ein einziges Ziel, dass wir entdecken, wo wir stehen, damit er endlich mit seinem Segen auf unser Leben kommen kann und uns reinführt in all das, was er vorbereitet hat. Der Vater wollte schon immer, dass der Junge Sieger ist. Der Vater wollte schon immer, dass der Junge Besitzer all der Reichtümer wird. Und als der Junge endlich umdreht, ist der Vater schon unterwegs. Und er macht ihm keine Vorwürfe, sondern er gibt ihm ein Bad, er gibt ihm dieses gemästete Kalb, er gibt ihm die Sohnesgewand, er gibt ihm den Siegelring, er gibt ihm alles, was er hat. Und Leute, wir stehen manchmal da und wir sagen, Gott, wir wünschen uns, du würdest mit deinem Segen in mein Leben kommen. Und Gott sagt, ich habe es die ganze Zeit vor, nur umkehren und kommen musst du. Das kann ich nicht für dich machen. Punkt liegt an uns.
Und das ist die Botschaft heute Morgen an dich. Während ich gepredigt habe, glaube ich, dass der Heilige Geist Wecktöne in deiner Seele aufgerufen hat. Und du plötzlich wusstest, das stimmt, das sind Bereiche, die schiebe ich immer. Und jetzt kannst du zwei Dinge tun. In der Seelsorge sage ich manchmal zu den Leuten, du kannst dir weiter in die Tasche lügen oder du kannst die Wahrheit Gottes zulassen und was verändern. Das ist dasselbe mit dir heute. Du kannst dir weiter was in die Tasche lügen und nach Hause gehen und der Teufel, der Räuber deiner Seele, freut sich. Konnte er dich nicht hindern, an diesem Gottesdienst teilzunehmen, kann er dich hoffentlich daran hindern, wirklich was zu verändern. Der Einzige, der beraubt und beklaut nach Hause geht, bist du. Das, was Gott aber will, ist, dass du in die Fülle seines Lebens reinkommst. Die Fülle von Heilung in deiner Seele, in die Fülle von Heilung in deiner Beziehung, in die Fülle von Segen in deiner Beziehung mit Gott. Dass das Berauben aufhört und dass der Segen kommen kann. Und das, was du tun musst, ist tatsächlich sagen, Gott, heute ist ein Moment, wo ich umkehre, wo ich nicht wegrenne, sondern wo ich umkehre und zu dir laufe. Das bedeutet für dich, dass du im Anschluss an diesen Gottesdienst vielleicht das Gebet suchst. Dass du dir eine Kleingruppe suchst und zu deinem Kleingruppenleiter gehst und sagst, du, ich muss bestimmte Bereiche anpacken und ansprechen. Ich habe das Reden Gottes gehört. Vielleicht musst du dir therapeutische Hilfe suchen. Vielleicht musst du Leute anrufen und sagen, hey, ich habe was gehört und Gott redet zu mir, ich will was klären. Vielleicht musst du geklautes Zeug zurückbringen in deine Firma. Was immer. Heute ist so ein Moment, wo ich dich einlade, das Reden Gottes nicht einfach verstreichen zu lassen. Wir singen gleich ein Lied zusammen. Und das ist so ein Moment, wo Gott dir so eine Ruhephase gibt, wo du für dich reflektieren kannst. Wo ist der Bereich, wo ich weiß, Gott hat zu mir geredet, ich habe den Wecker gehört. Mir ist klar geworden, bei mir liegt der Punkt der Verantwortung. Und du den Mut nimmst zu sagen, Gott, ich will zu dir laufen. Ich will mich aufmachen und ich will deine Hilfe holen. Ich will deine Vergebung holen. Ich will deine Kraft holen. Vielleicht auch Dinge in Ordnung bringen und loslassen, was immer ist. Aber ich bete. Das war mein Gebet in dieser Woche. Das ist mein Gebet für heute Morgen. Hör das Reden Gottes, überhör's nicht. Komm, Heiliger Geist. Lass uns aufstehen und in dieser Gegenwart Gottes stehen bleiben und Gottes Reden zu uns zulassen.